NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. Juli 1970. Der Todestag des Architekten Egon Eiermann.
Das ist kein Beruf, den wir ausüben, der mit dem eines Kunstmalers, eines Musikers und so weiter zu vergleichen ist. Wir stehen in einem ganz, ganz harten Kampf mit der Wirklichkeit. Und wenn dann so etwas Ähnliches wie das, was man mit Kunst bezeichnet, noch als ein schönes Attribut zu dieser Tätigkeit dazukommt, so kann man in seinem Leben von einem unwahrscheinlichen Glück sprechen, das einem der liebe Gott geschenkt hat.
Bauen als technische Dienstleistung, bei der vielleicht Kunst herauskommt. So sah der Architekt Egon Eiermann, der heute vor 50 Jahren am 19. Juli 1970 starb, seine Arbeit. Mit dieser Devise wurde er in der Nachkriegszeit einer der führenden Architekten Deutschlands, der Gebäude entwarf wie die heute berühmte Gedächtniskirche in Berlin und das Bonner Abgeordnetenhochhaus Langer Eugen. Das Motto ist ungefähr das von Konrad Adenauer: Keine Experimente oder anders gesagt, auf den Kopf hören.
Architekturformen sollten klar aus der Konstruktion entwickelt werden. Es sollten funktionale Grundrisse sein. Die Räume sollten gut belichtet sein. Und Eiermann war auch immer eigentlich abgeneigt bloßen formalen Experimenten. Also das hat er fast nie gemacht.
Sonja Hildebrand, Professorin für Architekturgeschichte an der Universität Lugano.
Immer alles aus der Funktion und aus der Konstruktion und aus dem Material heraus begründet und in dem Sinn rational.
Die Architektur von Egon Eiermann ist die der jungen Bundesrepublik. Rational, transparent, begründet, konstruktiv. Architektur, das ist immer auch Gestaltung der Welt und Reaktion auf die Welt. Wie Eiermann sagte, Kampf mit der Wirklichkeit.
Der Rechtsanwalt zum Beispiel spricht von einem Klienten. Der Arzt spricht von seinem Patienten. Wir sprechen immer noch vom Bauherrn. Merken Sie also, dass wir eigentlich Vollzieher der Handlungen und Absichten einer ganz bestimmten Gesellschaftsschicht sind. Und in diesen Handlungen, die wir aufgrund von Aufträgen vollziehen, sozusagen Abhängige der jeweilig herrschenden Gesellschaftsklasse sind.
Was fast wie eine Rechtfertigung der Arbeit von Egon Eiermann in der Zeit des Nationalsozialismus klingt, hatte dieser Architekt als einer der wenigen gar nicht nötig. 1904 wurde er in Potsdam-Babelsberg geboren, hatte als Jugendlicher den Ersten Weltkrieg erlebt und sich nach dem Abitur das Studium mit Zeichnungen für Bühnenbilder der Babelsberger Filmstudios verdient. Sein Lehrer an der Technischen Hochschule Berlin war Hans Pölzig, einer der frühen sachlich-rationalen Architekten.
Pölzig hat ein ganz offenes Verständnis von Architektur vertreten und hat ein sehr breites Band an architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten für sich selber realisiert und als Lehrer war er entsprechend offen. Pölzig hatte vor allem Architekturstudierende angezogen, die sich für moderne Architektur interessiert haben, aber für eine moderne, die eben nie ganz radikal war. Zum Beispiel die Verwendung traditioneller Materialien, die Menschen schon kannten, mit eingeschlossen hat. Also man musste nicht unbedingt alles in Stahl und Glas bauen, sondern konnte auch Backsteine verwenden und das auch zeigen.
Eiermann hat an dieser gemäßigt modernen Architektur selbst in Zeiten des Nationalsozialismus festgehalten. Annemarie Jeggi, Direktorin des Bauhausarchivs Berlin.
Er hat sich spezialisiert auf ganz bestimmte Bauaufgaben. Dazu gehörte der Einfamilienhausbau, wo es durchaus gewisse Freiheiten noch gab. Er hat aber auch andere Dinge spezialisiert ausgeführt, zum Beispiel Ladenumbauten. Er hat sich dann in den späten 30er Jahren zunehmend auf den Industriebau eingepegelt.
Allerdings gestaltet er 1937 auch die große Ausstellung »Gebt mir 4 Jahre Zeit«, eine Art propagandistische Bilanz der ersten Regierungsjahre Adolf Hitlers.
Und er hat auch nie einen Hehl draus gemacht, das nie versteckt. Das gehört auch zu Eiermann, der nicht nur, wie ich finde, besonders mutig gewesen ist, als Architekt auch seine Meinung nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich in diesen Jahren zu äußern, sondern er hat nach 1945 auch diese Dinge nicht unter den Teppich gekehrt.
Wir jungen Leute konnten ja nicht diesen Hitler-Stil mitmachen. Es ging nicht. Unsere innere Verfassung war nicht so, dass man, es sei denn unter dem Weg des Diktates, des Zwanges, diese merkwürdige Architekturauffassung in die Wirklichkeit hätte umsetzen wollen. Das ging also nicht. Wir haben uns dann dem einzigen Bau zugewendet, der nicht beeinflusst war. Und das war der Industriebau. Und so bauten wir dann für die Industrie. Und das hat nun wiederum mein Leben im Kriege gerettet. Dadurch, dass ich Industriebauten machte, war ich UK gestellt. Und so habe ich den Krieg überstanden.
Was mich persönlich begeistert an den Bauten der 30er Jahre und auch noch der frühen 40er Jahre, insbesondere im Einfamilienhausbau, er arbeitet mit natürlichen Materialien. Stein wird gefordert von den Machthabern. Er arbeitet damit, nicht weil er muss und weil es ihm vorgegeben wird, sondern weil er diesen Stoff liebt. Er hat ein unglaubliches Gespür für Materialien, für Materialfarbigkeit. Es ist damit verbunden auch bei ihm, Geborgenheit und Gemütlichkeit, und das sind Werte, die er immer wieder thematisiert und die er dann auch später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder hervorbringt. Er hat einen Weg aufgetan, der einerseits vielleicht etwas skandinavisch anmutet, andererseits japanisch. Er bezieht die Natur ganz stark in seine Bauten ein, und das sind auch Fäden, die er weiterhin spinnen wird.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Nach dem Krieg ist Egon Eiermann einer derjenigen, die von der jungen Bundesrepublik mit wichtigen Gebäuden beauftragt werden. Die deutsche Botschaft in Washington gehört dazu, die mit ihren treppenartig gestapelten Stockwerken an ein Kreuzfahrtschiff erinnert. Und noch eine Art Botschaft, der deutsche Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel 1958.
Herr Professor Eiermann, Sie hatten ja ganz gewisse Dinge zu berücksichtigen, die durch das Gelände hier gegeben waren. Ein alter Baumbestand, der ja unter allen Umständen erhalten bleiben musste.
Ja, so ist es. Wir konnten ja weder an den Höhen, die wir vorfanden, noch an dem Baumbestand irgendetwas ändern. Und aus diesen vorhandenen Dingen ergab sich die Planung. Wir haben um eine bestehende Baumgruppe, die 8 Pavillons in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Höhen herumgebaut, sodass innen ein Gartenhof entstanden ist, der der gesamten Ausstellung jetzt eine Intimität verleiht. Und das war auch unsere Absicht, das zu erreichen.
Alle Pavillons auf quadratischem Grundriss in einer Stahlkonstruktion mit Glasfassaden. Diese Glaswürfel, die sitzen auf niedrigen Sockeln, die noch zurückversetzt sind, sodass sie optisch zu schweben scheinen über dem Grund.
Eine Verbindung soll das Glas schaffen zwischen Außen- und Innenraum, sodass der Besucher der Ausstellung dieses großräumige Gefühl eigentlich nicht loswerden kann.
Dann ist noch vor diese Glasfassade eine zweite Fassadenschicht vorgesetzt. Die wird gebildet aus auskragenden Geschossplatten, die dann so umlaufend Balkone ausbilden. Und davor ist dann noch ein Netz aus dünnen, weiß gestrichenen Stahlstangen gehängt, die die Höhen und Weiten noch mal redimensionieren in einem menschlichen Maßstab.
Großräumiges Gefühl in menschlichem Maßstab. Diese durchsichtige, schwebend leichte, kommunikative Pavillonlandschaft sollte größtmögliche Distanz herstellen zur geistig engen, architektonisch megalomanen Architektur des Nationalsozialismus. Die junge Republik wollte das Gegenteil des deutschen Pavillons auf der letzten Weltausstellung 1937 in Paris. Ein mehr als 50 Meter hoher Turm mit einem gigantischen Bronzeadler und einer 140 Meter langen fensterlosen Steinfassade.
Das Ganze ist von Anfang an als Ausdruck des neuen demokratischen Deutschlands wahrgenommen worden, war auch so gemeint im Entwurf. Wenn man sie vergleicht mit dem letzten deutschen Beitrag zu einer Weltausstellung, Albert Speers Pavillon, Hochhaus, Turm in Paris 1937, ist der deutsche Pavillon in Brüssel in jedem einzelnen Aspekt, Material, Volumen, Proportionen, Leichtigkeit versus Schwere, ein Bau versus viele Bauten, ein absoluter Gegenentwurf und auch so wahrgenommen worden, immer.
Die Pavillons übrigens waren leicht auf- und abbaubar. Ein Prinzip von Egon Eiermann, der von der Architektur Flexibilität forderte. Für die Ewigkeit bauen, das hielt er in Zeiten schneller technologischer Entwicklung für unsinnig.
Dass das, was wir bauen, Ewigkeitswerte haben soll, ist nach heutigen Gesichtspunkten gesehen absurd. Und unter diesem Blickwinkel gesehen habe ich ja immer gesagt, fürchte ich also sehr den Stahlbeton, der nur noch gesprengt werden kann, und plädiere sehr für Kunststoffe, die man wieder auseinandernehmen kann, oder Holz, Eisen, Stahl, den man montieren kann und der wieder demontierbar ist. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass in der Zukunft Häuser so gebaut werden, dass sie wegnehmbar sind. Das ist natürlich eine so irrsinnige Umstellung in der Mentalität und Denkungsart der Menschheit, dass also viele Leute einen fassungslos ansehen, wenn man ihnen das sagt.
Fassungslos standen viele Eiermanns Neubauplänen für ein Kaufhaus in Stuttgart gegenüber. Für den Neubau nämlich musste Erich Mendelssohns lichtdurchflutetes Warenhaus Schocken abgerissen werden. Eine Ikone der Vorkriegsarchitektur und eigentlich ganz so, wie sich Egon Eiermann Gebäude wünschte. Leicht und transparent, aber wiedererkennbar und gemütlich. Kaufhauschef Horten aber wollte ein Kaufhaus nach amerikanischem Vorbild. Und wo Mendelssohn riesige Fenster einsetzen ließ, plante Eiermann eine der ersten vollständig geschlossenen Kaufhausfassaden in Deutschland. Der Abriss war damals ein Skandal.
Das, was er dann realisiert hatte, war ja diese vorgehängte Wabenfassade, die sogenannten Hortenwaben, eben für den Kaufhauskonzern Horten. Und das erlaubt eben, dass man wie so einen textilen Vorhang vor das Gebäude blendet und dahinter die eigentliche Fassade sehr frei unterteilen kann, also ohne Rücksicht auf irgendwelche ästhetischen Aspekte, die Fenster dorthin setzen kann, wo man sie gerade braucht.
Für Horten war das gut, für die Innenstädte nicht.
Das ist ein Sündenfall von Eiermann. Das hat sich eine Weile durchgesetzt, also Eiermanns Bau ist 1960 fertig geworden und dann gab es ja in vielen Großstädten diese Hortenwaben, aber auch andere Kaufhäuser haben das System übernommen. Aber wir sehen das heute natürlich anders. Das sind viel zu große, homogene Flächen, die eine Innenstadt auch töten können von der ästhetischen Erscheinung her.
Ansonsten aber ist Egon Eiermann in der Nachkriegszeit der Mann der Stunde. Über Architektur hinaus entwirft er Möbel, Stühle und Tische. Sein Arbeitstisch mit schlichtem Stahlgestänge und lose aufgelegter Holzplatte ist bis heute der Standard in Architekturbüros und Kreativunternehmen. Und sein Stuhl S68 steht als Orchesterstuhl auf den Bühnen der Welt. Auch die Möbel sind wie die Gebäude sortenrein zu demontieren und nicht für die Ewigkeit gedacht. Und er ist der Architekt zweier Ikonen. Der Gedächtniskirche in Berlin mit ihrem nachts blau leuchtenden Glasbaustein und des Langen Eugen in Bonn, dem Wahrzeichen der Bonner Republik. Architekturhistorikerin Sonja Hildebrand.
Ich kann mich erinnern, ich als Kind die Tagesschau, das ging kaum ab, ohne dass man auch den Langen Eugen gesehen hat. Es war ein Bau, der sehr symbolisch auch für die Bonner Regierung stand.
Es gibt dieses Fernsehinterview mit ihm vor dem fertiggestellten Langen Eugen. Und er wird gefragt, ja, aber Herr Professor Eiermann, was ist denn, wenn die Wiedervereinigung kommt? Gegen Ende der 60er Jahre natürlich eine Vorstellung, die relativ weit entfernt noch erschien. Und er sagt mit einer völligen Selbstverständlichkeit, ja, dann kann in diesem Hochhaus eine Universität oder vielleicht die Vereinten Nationen untergebracht werden.
Und die haben tatsächlich inzwischen den Langen Eugen bezogen. Annemarie Jeggi vom Bauhausarchiv.
Das ist etwas, was für ihn vor allem in seinem Nachkriegsövre eine ganz wichtige Angelegenheit ist, dass man seine Häuser durchaus auch umnutzen kann. Dass sie nicht für einen einzigen Zweck errichtet worden sind, sondern, wenn die Verhältnisse es verlangen, mit wenigen Eingriffen da auch was anderes draus gemacht werden kann.
Und immer wieder neu, jede Aufgabe, jeder neue Bau ist ein immer wieder von ganz vorn Beginn.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Biesler an Egon Eiermann, der heute vor 50 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.